und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Jenny und mir gegenüber sitzt wie immer mein Mann Andi.
Hallo zusammen.
Ja, hallo. Wir wollen euch heute etwas weiter weg mitnehmen und zwar nach Costa Rica. In Costa Rica waren wir ja schon vor einiger Zeit, nämlich 2018, aber unsere Folgen darüber und auch unsere Artikel auf unserem Blog, da kommen immer wieder neue Anfragen zu ja, konkreten Informationen. Wie habt ihr das gemacht? Wo war es am schönsten? Wie kann man rumreisen? Wie läuft das mit Kindern und so weiter? Sodass wir überlegt haben, es wäre vielleicht Zeit, nochmal all diese wichtigen Informationen zusammenzufassen für all diejenigen von euch, die vielleicht überlegen, mit der Familie zusammen nach Costa Rica zu reisen.
Ja, ach, Costa Rica, dieses kleine Land in Mittelamerika, es ist ja der Inbegriff für tropische Strände. Ne? Auf der einen Seite zum Pazifik, auf der anderen Seite zur Karibik hin. Es gibt Regenwälder, Nebelwälder und Vulkane. Und wir denken bei Costa Rica ja an wunderbare Natur, üppige Bewaldung und wunderschöne Pflanzen. Und natürlich, das hat nicht nur die Kinder, sondern auch uns Eltern erfreut, eine faszinierende Tierwelt. Ich sage nur Faultiere, Ameisenbeere, Leguane, Aras, Tukane, Affen, Gürteltiere, Schildkröten, Krokodile, Delfine und sogar Wale. Und das war nur ein kleiner Auszug.
Genau. Und zwar sind das auch Tiere, die man da nicht im Zoo sieht, sondern die man auch beim Abendessen mal vorbeispazieren sieht. Zum Beispiel an der Oberleitung, an der Stromleitung kommt da mal so ein Faultier vorbeigeschlichen.
Genau.
Genau. Ja, und Costa Rica hat eine Besonderheit unter vielen. Costa Rica hat sich schon seit vielen Jahren dem Ökotourismus verschrieben. Das heißt, die haben schon früh erkannt den Wert der einmaligen Natur, der Flora und Fauna. Und so gibt es zahlreiche Nationalparks und Schutzprojekte. Und ja, das ist einfach sehr schön. Und davon profitieren nicht nur die Einheimischen, sondern auch wir als Touristen, wenn wir dorthin fahren. Es sind insgesamt 26% der Landesfläche Costa Ricas stehen unter Naturschutz.
Ja, und nicht ganz unwichtig, gerade bei Neueinsteigern, die gerne ihre erste Fernreise unternehmen oder für Familien mit Kindern. Im Gegensatz zu einigen Nachbarländern ist Costa Rica politisch und wirtschaftlich stabil. Das Land ist vor allem bei US-Amerikanern ein beliebtes Reiseziel, sodass sich dort eine sehr gute touristische Infrastruktur entwickelt hat. Und das Land lässt sich demnach also sehr sicher und bequem bereisen und eignet sich gerade durch seine Vielseitigkeit ideal für eine Rundreise.
Übrigens, die Armee in Costa Rica wurde 1948 zugunsten der Förderung sozialer Programme abgeschafft. Und das Land gewinnt fast 100% seines Strombedarfs aus regenerativen Quellen. Das sagt doch schon mal einiges über das Land aus, oder?
Ja, das klingt nach einem perfekten Reiseziel, würde ich mal sagen.
Ja.
Und genau in dieser Episode wollen wir euch ein wenig mehr über dieses tolle Reiseland erzählen.
Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
Hallo, wir sind Jenny und Andi und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast.
Bevor es jetzt losgeht mit Costa Rica, möchten wir noch kurz ein bisschen Eigenwerbung machen. Und zwar würden wir uns wirklich sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonnieren würdet, denn dann verpasst ihr in Zukunft auch keine weiteren Episoden. Oder ihr könnt auch gerne einen Kommentar hinterlassen oder eine Bewertung. Wir würden uns sehr darüber freuen. Vielen Dank schon mal dafür. Ja, Jenny, Costa Rica, wo liegt das denn eigentlich ganz genau?
Ja, wo liegt Costa Rica? Costa Rica liegt in Mittelamerika. Und ist ein kleines Land. Im Norden grenzt es an Nicaragua und im Süden an Panama. Das Land hat zwei Küsten, im Westen den Pazifik und im Osten die Karibikküste. Und vielleicht habt ihr schon mal gehört, Costa Rica wird ja gerne als die Schweiz Mittelamerikas bezeichnet. Was das bedeutet, ja nicht so sehr, weil es so neutral ist, wobei auch, aber auch...
Das hat ja keine Armee, es,
ja genau, es bezieht sich wohl auch auf die Fortschrittlichkeit des Landes und auch, dass es vor allem im Vergleich zu anderen Ländern in der Region eben wohlhabend ist. Daher die Parallelen. Und auch von der Größe her sind beide Länder, also Costa Rica und die Schweiz, relativ vergleichbar. Costa Rica ist ein bisschen größer als die Schweiz, hat aber auch nicht allzu viele Einwohner. Insgesamt leben dort ungefähr 5,2 Millionen Menschen. Andi, wie kommt man nach Costa Rica?
Ja, ich gestehe, wir sind damals geflogen. Das ist auch der sicherste Weg, um von Europa nach Costa Rica zu kommen. Und dann landet man meist in der Hauptstadt San José. Und dort gibt es natürlich diverse Fluggesellschaften, die dorthin fliegen. Zum Beispiel Lufthansa fliegt direkt von Frankfurt nach San José. Wir sind aber mit Iberia geflogen und da geht es dann erstmal mit einem Zwischenstopp über Madrid nach San José. Und zurück sind wir dann auch mit Iberia geflogen. Allerdings haben wir noch einen ganz kurzen Abstecher nach Panama City gemacht, ne? Und dann über Madrid zurück nach Düsseldorf.
Und ich glaube, insgesamt waren wir irgendwie 26 Stunden unterwegs oder so, habe ich in Erinnerung. Also so eine Stundenzahl, die einen ein bisschen abschreckt. Ich habe es aber irgendwie gar nicht so schlimm in Erinnerung, ne? Die Zeit ging ganz gut rum. Vor allem in Madrid saßen wir ja ziemlich lange. Aber irgendwie haben wir uns da eine nette Zeit gemacht, habe ich so in Erinnerung. Es ging irgendwie.
Ja, und es war natürlich deutlich günstiger, sonst hätten wir es auch nicht gemacht. Kleiner Tipp von uns, also wir schauen halt immer nach auf den gängigen Plattformen, zum Beispiel Mondo oder Skyscanner, können wir nur empfehlen. Und dann auch mal auf den Seiten der jeweiligen Fluggesellschaften selber. Und dann guckt man einfach mal nach den Preisen, wie die sich entwickeln. Am besten so ein halbes Jahr vorher haben wir geguckt. Und da ist es dann oft möglich, dann guten Deal abzufangen.
Ja, und ich meine, je nachdem, wie alt eure Kinder sind, hat es ja auch ein bisschen was damit zu tun, ne? Als wir dort waren, 2018, da war unser Großer 9 und der Kleine ist in dem Jahr dann 6 geworden. Also wenn man kleinere Kinder hat, ist es vielleicht noch wichtiger, nach einem Direktflug zu gucken. Für unsere Zwecke hat das ganz gut geklappt und da haben wir uns für den längeren Flug mit etwas Geldsparen entschieden.
Übrigens ganz wichtig oder gut zu wissen für die Einreise, man kann eigentlich so relativ easy nach Costa Rica einreisen, wenn man weniger als 3 Monate in dem Land unterwegs sein will. Dann muss man halt nur einen 6 Monate gültigen Reisepass vorweisen, kriegt man einen schönen Stempel rein und dann kann man loslegen. Ja, das werden wir häufig gefragt, was ist denn die beste Reisezeit, um nach Costa Rica zu reisen?
Untertitel, die beste Reisezeit, wenn man vielleicht sogar schulpflichtige Kinder hat. Erstmal generell, beste Reisezeit könnte man ja meinen, ja, es gibt da eine Regenzeit, man sollte in der Trockenzeit reisen. Das sind die Monate von November bis April, also in unserem Winter. Dann liegen die Temperaturen in der Regel bei 25 bis 30 Grad. Es regnet wenig, die Sonne scheint, also ein herrliches Klima. Und dann kann man zumindest vom Süden des Landes und der Pazifikküste, da kann man zumindest von diesem schönen Klima ausgehen. An der Karibikküste ist es ein bisschen anders. Da muss man grundsätzlich eher mit Regen rechnen.
Ja, aber das Tückische ist ja, als Familie ist man ja auf die Ferien angewiesen. Und genau in dieser Reisezeit der optimalen von November bis April gibt es jetzt nicht so viele Wochen am Stück Ferien. Also haben wir uns an den Sommerferien orientiert. Wenn wir schon mal so weit reisen, dann wollen wir natürlich auch möglichst viel Zeit vor Ort verbringen. Und außerdem ist es halt so, dass gerade so um Ostern herum, ne, da ist natürlich High Life, weil die Amerikaner, dafür ist das ja ein Katzensprung, runter nach Costa Rica zu kommen, alle dann ihre Osterferien in Costa Rica verbringen. Und da haben wir uns sagen lassen von Einheimischen, dass es in dieser Zeit wirklich sehr, sehr voll ist. Also haben wir uns überlegt, lass uns in den Sommerferien reisen. Da haben wir 3 Wochen Zeit vor Ort und können das Land richtig genießen.
Ja, und da gab es dann ab und zu mal einen kleinen Regenschauer, aber hat uns irgendwie gar nicht gestört. Ne, dann regnet es mal eine Stunde, dann hört es auch wieder auf. Und es hatte wirklich den Vorteil in den Sommerferien, dass es da ziemlich leer war. Ne? Also wir waren da in vielen Unterkünften, wo es gar nicht voll war und haben gedacht, okay, hat man mal eine Stunde Regen und dafür hat man ansonsten seine Ruhe. Ich fand das super.
Genau, und das ist nämlich entscheidend, weil Regenzeit bedeutet ja nicht, dass man das den ganzen Tag regnet. Also wenn, dann kommst du auch mal so ordentlich runter.
Ja, und zwar man richtig. Sollte schon so einen Poncho dabei haben.
Genau, aber dann ist es halt auch wieder vorbei. Und ich fand es persönlich ganz angenehm, weil es ist halt warm oder teilweise auch schwül. Und wenn es da mal so richtig regnet, so eine halbe Stunde bis Stunde, dann ist danach wieder so schön frisch alles, ne? Und dann macht man halt einfach weiter. Und die Costa Ricaner, das finde ich auch immer, da fand ich immer ganz beeindruckend, die haben sich durch den Regen gar nicht stören lassen, weil die können ja nicht einfach mit ihrem Leben aufhören oder ihrem Alltag, die machen einfach weiter.
Genau.
Und dann kommt es halt mal runter. Nass. Genau, und dann geht's halt. Also passende Kleidung mitnehmen, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Ne?
Ja, und auch Ersatzkleidung, weil das dauert immer so ein bisschen durch die hohe Luftfeuchtigkeit, bis die Klamotten dann wieder trocken werden. Also packt lieber noch ein paar extra Klamotten ein. Ja, Transport vor Ort, Andi. Was würdest du raten, wie kommt man, wenn man, so wie wir es gemacht haben, in Costa Rica eine Rundreise macht von A nach B und rundherum?
Ja, also Costa Rica eignet sich eigentlich zum Reisen mit dem Mietwagen, ne? Das ist eigentlich problemlos möglich. Es gibt gute Straßenverhältnisse. Wir haben aber so eine Mischung gemacht. Mhm. Ne? Wir sind angekommen in San José und sind dann erstmal zum Arenal gefahren. Da haben wir dann einen Shuttle-Service genutzt, der uns da hingebracht hat. Und dann ging es halt von da aus weiter an die Küste und dann sind wir mit dem Mietwagen gefahren. Also es gibt tatsächlich Möglichkeiten, das halt zu kombinieren. Oder sind wir zwischenzeitlich auch mal mit der Fähre gefahren, ne? Weil vom Arenal nach Monteverde. Da ist dazwischen ein Stausee. Wenn man mit dem Auto fährt, muss man außen rumfahren. Und mit dem Boot kann man über den See fahren, spart halt auch Zeit und Kilometer. Und deswegen haben wir da auch nochmal so einen Shuttle-Service genutzt, der uns dann zum Bootsanleger gebracht hat. Und dann sind wir mit dem Boot weitergefahren, ne?
Genau, und wenn ihr euch jetzt fragt, sollen wir uns das zutrauen, da selbst zu fahren in so einem fremden Land? Die Hauptstraßen sind gut ausgebaut, asphaltiert, im guten Zustand. Allerdings, wenn man so etwas abgelegenere, exotischere Orte ansteuert, dann kann sich das relativ schnell ändern. Also wir sind da auch so ein paar Pisten mit einigen Schlaglöchern gefahren, hatten auch so Strecken, wo uns wirklich niemand begegnet ist, durch den Regenwald, durch Nebelwälder, wo man auch manchmal sogar durch einen Fluss durchfahren musste.
Das war cool.
Also es hatte schon so ein bisschen was von Abenteuer. Und da waren wir schon ganz froh, dass wir einen Allradantrieb hatten. Und das würde ich euch auch empfehlen. Also wenn ihr so ein bisschen jenseits der Hauptstrecke fahren wollt, und das wäre natürlich schön, wenn man da ist, dass man da auch in die Orte kommt, wo man hin will, dann wäre das schon gut.
Ja, und man sollte, wenn man mit dem Wagen unterwegs ist, auch bedenken, dass man Zeit einplanen muss.
Ja.
Man kann jetzt nicht einfach sagen, so 100 Kilometer in einer Stunde.
Nee.
Das geht vielleicht auf dem Highway so, aber den fährt man selten. Wir hatten zum Beispiel das ganz Extreme, waren wir im Süden im Corcovado Nationalpark und da wollten wir zu einem einsamen Strand fahren, der war 40 Kilometer entfernt. Und das war so eine Hubbelpiste, dass wir für einen Weg 2 Stunden gebraucht haben.
Ja.
Ne?
Und das ist auch null beleuchtet übrigens. Ne? Also ich kann mich an so ein paar Fahrten erinnern, im Stockdunkeln. Wir haben da irgendwie mal irgendwelche gruseligen 3-Fragezeichen-Folgen gehört und aus irgendeinem Grund auch immer The Final Countdown. Kannst du dich noch erinnern?
Das lag aber an dem Radiosender, den wir eingeschaltet haben.
Kam
Radio
irgendwie
DOS.
Immer Europe.
Ja.
Es war sehr lustig.
Die hatten einen Exklusivvertrag mit denen. Ja.
Genau, also wenn ihr The Final Countdown mögt und das typische Silvester-Feeling, dann fahrt nach Costa Rica und hört Radio. Organisation, also. Was sollte man, wenn man so einen Trip nach Costa Rica oder eine Rundreise durch Costa Rica plant, was sollte man da beachten?
Ja, das ist eine gute Frage, die bekommen wir auch häufig gestellt, denn natürlich kann man Costa Rica auch individuell bereisen, also man kann sich natürlich irgendwo einen Mietwagen holen, dann fährt man los, holt sich Unterkünfte, aber Costa Rica, kommen wir auch gleich zu, ist jetzt nicht das günstigste Land. Es gibt natürlich eine Menge Unterkünfte in verschiedenen Preiskategorien, aber insgesamt ist das Land halt eben recht hochpreisig, denn der Ökotourismus hat natürlich einen gewissen Preis und der wird natürlich auf die Touristen abgewälzt. Und dann kann es sein, dass wenn man zum Beispiel über einen Organisator, eine Organisation, einen Tour Operator sich eine Reise zusammenstellt, dass sie halt einfach so größere Kontingente an Zimmern und Unterkünften buchen und dann das einfach zu einem besseren Preis anbieten können.
Ja, und das heißt ja nicht, dass man da irgendwie in einer Gruppe rumreist, sondern dass man einfach von ortskundigen Einheimischen, die das professionell machen, eine Tour zusammenstellen kann nach den eigenen Vorlieben.
Ja, das Coole ist, es gibt ja diverse Reiseanbieter hier in Deutschland, da kannst du online deine Vorlieben auf der Webseite eintragen, dann wird erstmal so ein grober Plan vorgeschlagen und dann kannst du mit Reiseberatern individuell das planen, was du gerne machen möchtest. Erstmal, welche Natur oder Landschaften du anschauen möchtest und welche Aktivitäten du vornehmen möchtest. Denn da gibt's ja eine ganz große Vielfalt auch an Aktionen und Action, ne, die man in Costa Rica erleben kann.
Genau, kommen wir auch gleich noch zu. Ne?
Ja, ich habe es gerade schon angesprochen. Preise, ne? Also Costa Rica ist kein günstiges Land. Was sagst du dazu?
Ja, stimme voll und ganz zu. Costa Rica ist teuer. Man sollte sich ein bisschen Geld beiseite legen, wenn man vorhat, dorthin zu fahren. Das kostet schon so ein Sümmchen. Aber Andi hat es eben ja schon gesagt, ne, es ist auch einfach einmalig toll. Und man möchte ja dann vor Ort auch nicht sparen, wenn man da vor so einem tollen Nationalpark steht und denkt, oh, würde ich gerne rein, Mist, jetzt kostet der 20 Euro, gehe ich nicht rein. Wundert euch übrigens nicht bei den Eintrittspreisen. Es gibt Preise für Einheimische und für Touristen. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch wahrscheinlich auch nicht als Einheimische durchgehen. Bei uns hat es nicht geklappt. Nein, Quatsch, wir haben es auch gar nicht erst probiert. Hola.
Hola, soy Chico.
Genau. Und ja, wundert euch nicht darüber. Das ist einfach so dort.
Ja, man kann aber hier und da schon Geld sparen, ne? Ja. Also man muss jetzt nicht in den Luxushotels absteigen und man kann vor allen Dingen, wie ich finde, beim Essen sparen. Und zwar gibt es da auch natürlich Restaurants in jeder Kategorie, aber es gibt auch schöne kleinere Alternativen, wie so Familienrestaurants, die sogenannten Sodas. Da gibt es dann immer so ein Menü del Dia, sogenannte Casados. Die kosten so 5 bis 10 Dollar. Ist dann so ein Menü mit einem Getränk und einem kleinen Nachtisch dabei. Weißt du noch, da gab es doch dann oft Reis und Bohnen, überbackene Bananen, ne? Also so ein schönes Gericht.
Ja, und ich fand oft der Unterschied, also wenn wir mal in so, in Anführungszeichen, besseren Restaurants waren und in so einfachen Sodas, waren die Sodas genauso gut, ne? Oder fast leckerer. Die haben dann oft so kleine Terrassen, wo nur 4 so Tischchen stehen. Und das ist irgendwie total urig, weil da kaum Touristen sich hin verirren, sondern auch wirklich die Einheimischen essen gehen. Und das hat fast noch irgendwie mehr Spaß gemacht, als in so einem schickeren Touri-Restaurant zu sitzen.
Ja, auf jeden Fall. Im Touri-Restaurant kriegst du dann Pommes und ein Stück Fleisch und ein bisschen Salat. Das war's. Das kennt man aber auch. Und in diesen Sodas, das war so ein bisschen authentischer. Und weißt du noch, wir waren einmal in einem Soda und da war der Muttertag. Und du wurdest ja auch als Mutter identifiziert. Da hast du noch irgendwie so ein paar Nachos bekommen, ne?
Ja, genau. Also eine extra Portion.
Ja, genau. Ja.
Als Mutter.
Gut, dass du dabei bist. Da haben wir uns nämlich alle noch
über diesen... Habt ihr euch dann drüber hergemacht.
Genau. Nachos hergemacht.
Ne? Ich wollte übrigens noch sagen, weil du ja eben sagtest, 5 bis 10 Dollar. Damit meinte Adi US-Dollar. Ne? Also man kann da oft mit US-Dollar bezahlen. Es gibt natürlich auch eine eigene Währung, den Colón. Nur, dass ihr, falls ihr euch jetzt gefragt habt, was denn für Dollar? Ne? Also US-Dollar.
Das stimmt, ja, genau. Ja. Ja, und jetzt geht's los auf die Rundreise, ne? Lass uns doch mal nochmal rekapitulieren. Also erstmal muss man sich ja entscheiden, es gibt unheimlich viel zu tun. Wie sind wir denn da damals rangegangen? Weißt du das noch?
Nicht mehr genau. Also ich weiß noch, dass wir überlegt haben, okay, Costa Rica, tolle Natur, Berge, Vulkane, Nebelwälder, traumhafte Strände und wir wollen irgendwie am liebsten alles. Ja. Und ich weiß, dass unsere Route immer kleiner wurde, weil wir am Anfang noch mal in den Norden fahren wollten. Dann wollten wir auch noch an die Karibikküste und irgendwann haben wir gemerkt, wir haben 3 Wochen vor Ort, was ja schon nicht so kurz ist. Ne? Insgesamt war unsere Reise sogar ein bisschen länger als 3 Wochen. Also wir hatten wirklich 3 Wochen vor Ort. Und trotzdem hat nicht alles, was wir ursprünglich machen wollten, reingepasst. Also hätte es vielleicht, aber dann wäre es so eine Hetze gewesen, dass wir überall nur eine Nacht hätten sein können und das wollten wir nicht. Also ihr müsst irgendwie eine Auswahl treffen, was interessiert euch eigentlich am meisten? Und das finde ich gar nicht so einfach.
Ja, weil einmal kommt ja die Natur hinzu, du hast es ja gerade aufgezählt, und dann kommen auch diese ganzen Aktivitäten zu, was du da machen kannst. Du kannst ja zum Beispiel wandern, du kannst über Hängebrücken gehen, du kannst durch den Nebelwald spazieren, du kannst an Ziplines auf den sogenannten Canopy Tours über den Regenwald langschießen, du kannst Brüllaffen anschauen, du kannst eine Kaffee- und Kakaoplantage besuchen, du kannst surfen an tollen Stränden, Subfahren, Kajaken, ich weiß es nicht. Also eine ganze Menge.
Du kannst auch reiten.
Ja, reiten, also
alles.
Wirklich, also es ist ein Outdoor-Paradies und auch da musst du natürlich dann immer gucken, worauf konzentrierst du dich und was willst du machen. Und das hängt natürlich dann so ein bisschen davon ab, wo du auch hinfährst.
Mhm, genau, und wir haben dann zum Beispiel sowas gecancelt wie ganz an so einen abgelegenen Ort im Norden, um ne, Schildkröten, Meeresschildkröten zu sehen. Und was wir auch gecancelt haben, San José, die Hauptstadt, haben wir gedacht, okay, wir konzentrieren uns jetzt eher auf ländlichere Regionen und uns ist jetzt nicht so wichtig, eine große Stadt anzugucken.
Genau.
Ja, das heißt, wir sind im Landesinneren gestartet. Dann haben wir uns die Pazifikküste, da haben wir relativ viel gesehen, von Norden nach Süden sind wir runtergefahren. Und ja, es gibt natürlich auch Routen, wo man noch die andere Küste, die Karibikküste mit einbeziehen kann. Das haben wir aber nicht gemacht. Und ja, was wir gemacht haben, das wollen wir euch einen Überblick geben, dass ihr das so ein bisschen nachvollziehen könnt. Wo waren wir denn da in den 3 Wochen?
Genau, wir haben dazu auch eine eigene Folge aufgenommen. Könnt ihr mal schauen bei uns im Podcast. Die ist schon ein bisschen älter. Da gehen wir natürlich ganz genau drauf ein, was wir gemacht haben. Hier geben wir jetzt nur einen kurzen Überblick. Und zwar sind wir gestartet, haben wir eben schon gesagt, in San Jose. Da fängt auch jede Reise in der Regel an, wenn man mit dem Flugzeug ankommt, weil das der große internationale Flughafen ist. Von da aus sind
genau,
wir dann...
Genau, aber viel mehr als den Flughafen haben wir dort auch nicht gesehen. Ne?
Nee, hat uns ja gereicht. Ja. Ne? Also wir wollten ja direkt los und dann sind wir zum Arenal gefahren. Das ist so der Vulkan in Costa Rica, der berühmteste, weil er so eine konische Form hat. Und dort in der Nähe ist La Fortuna, so ein kleiner Ort. Und da sind wir die ersten Tage untergekommen, haben eine Wanderung gemacht auf alten Lavaströmen, sind auf dem Pferd am Arenal entlang geritten und wir haben die Ecothermales angeschaut, beziehungsweise besucht. Das sind so heiße Quellen, die gibt es in dieser Region ganz häufig. Dann kannst du im Regenwald in einer ganz einmaligen Natur in so heißen Wasserbassins sitzen und es dir einfach gut gehen lassen. Das war einmalig, muss man Eintritt zahlen. Klar, es gibt verschiedene Bereiche und Anbieter, wo man es machen kann. Wir haben die Ecothermales angesteuert und das war einfach traumhaft.
Ja, ne? Dann liegt man da in den heißen Quellen und sieht an den Bäumen irgendwie die Leguane hoch und runter klettern und denkt sich, oh, zum Glück war ich nicht zu geizig, diese umgerechnet, keine Ahnung, 150 Euro oder wie viel das für uns gekostet hat. Also es war schon Sümmchen. Aber es ist auch einfach einmalig schön, da draußen in diesen heißen Quellen mitten im Regenwald zu liegen. Also spart da nicht dran.
Genau. Und dann ging es weiter nach Monteverde, weiterhin im Landesinneren. Ich hatte eben gesagt, da sind wir mit dem Shuttle zum Boot gefahren, dann mit dem Boot über den Stausee und dann wieder mit dem Shuttle weiter nach Monteverde. Dort haben wir den Nebelwald besucht. Diese Region ist halt eben bekannt für seine Nebelwälder. Es gibt einen Nationalpark und es gibt den Selvatura Park. In beiden gibt es Hängebrücken, aber im Selvatura gab es noch irgendwie spektakulärere Brücken, ne? So 100 Meter lange Brücken über den Regenwald, das war schon einmalig toll. Ne?
Ja, und da gab es auch Tiere. Mhm. Was uns vor allem total beeindruckt hat, waren die Kolibris. Da gibt es ganz viele Kolibris, die zu so Stellen kommen, wo so wie so Zuckerwasser oder so für es für die gibt. Und man kann die wirklich von sehr nahem sehen, wie die dann so auf der Stelle flattern. Und die sind auch zutraulich. Also die kommen sogar auf den Finger, wenn man den ausstreckt mit ein bisschen Glück. Und das war einfach total faszinierend, so viele Kolibris auf so einem kleinen Fleckchen zu sehen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir da waren. Also die kann man stundenlang beobachten.
Ich glaube,
total toll.
Wir mussten irgendwann auch sagen, oh, wir müssen jetzt mal weiter.
Wir wollen jetzt mal
zur Wanderung aufbrechen, über die Hängebrücken gehen, weil wir irgendwie da gar nicht weggekommen sind. Da rannten auch so ein paar Nasenbären im Hintergrund rum,
stimmt,
aber die Kolibris waren wirklich sensationell.
Die waren wirklich einmalig.
Die Kinder Spaß, wir selber auch, das war richtig cool. Ne?
Ja, und dann gibt's im Selvatura Park auch eine Butterfly Farm. Das lohnt sich auch, da mal durchzugehen, wobei ich persönlich sagen muss, die Kolibris, die haben es einfach getoppt.
Die waren
da gibt's auch tolle Schmetterlinge zu sehen in diesem riesen, wie so ein Gewächshaus war das. Aber die Kolibris, da haben wir deutlich mehr Stunden verbracht.
Was man auch machen kann in Monteverde, ist eine Kaffeeplantage anzuschauen. Und zwar bei Don Juan. Das war wirklich eine coole Sache. Gab es eine Führung. Da haben wir nicht nur Kaffeeplantagen angeschaut, sondern auch gesehen, wie Kakao hergestellt wird, wie aus Zuckerrohr Rum produziert wird. Also es war total cool. So ein bisschen interaktiv. Wir konnten selber was machen.
Das war lustig.
War auch sehr amüsant, kurzweilig. Und wir haben auch den Original Don Juan getroffen. Das ist ein alter Herr, der sich dann auch mal irgendwie gezeigt hatte.
Und der war kleiner als unser Neunjähriger. Ja. Weißt du noch, da haben wir doch noch so ein Foto
gemacht,
wie die Jungs so rechts und links neben ihm stehen. Und unsere Jungs erzählen heute noch von dieser Kaffeefarm, wie gut die Kaffeebohnen geschmeckt haben und der Kaffee. Sie durften nämlich auch mal probieren. Wir haben dann kurz überlegt, soll man einen 9- und einen 5-jährigen Schluck Kaffee geben? Ja, warum nicht? Und sie haben steif und fest behauptet, dass es sehr, sehr gut geschmeckt hat.
Na, ich meine, Kaffee aus Costa Rica soll ja auch sehr gut sein.
Ja.
Und sie haben dann auch die Nacht gut geschlafen. Ne? Also es hat keine Auswirkungen gehabt.
Genau.
Ja, und dann sind wir weiter von Monteverde an den Pazifik gefahren, und zwar an die nördliche Küste nach Tamarindo. Und das ist so ein typischer Bade-Beach-Ort, eine große Bucht mit einem breiten weißen Sandstrand. Man kann dort surfen und sich einfach gut gehen lassen. Und da haben wir erstmal so 1-2 Tage verbracht und gechillt.
Das war irgendwie so ein typischer Ami-Ort,
ne?
Also im Norden gut zu erreichen aus den USA und dann im Pool, weißt du noch, sind wir doch von irgendwelchen Amis angequatscht worden, woher wir denn kommen. Und dann so, ja, Köln, Deutschland, dann hat man so gemerkt, wie es so rattert im Kopf, so, welcher Bundesstaat ist das denn?
Und dann so, also, ja, die kamen alle aus L.A., weißt du noch, die
genau,
kamen mal eben drüber gejettet.
Klar, ist ja auch nicht weit, würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn ich in L.A. wohnen würde. Und ja, das ist so ein Ort, wo man einfach ein paar Strandtage am Pool im Meer rumhängen kann. Wir haben da auch eine Mangroventour gemacht und ja, man liegt da so am Pool in seiner Liege und guckt, wie die Palmen wieder die Tiere hoch und runter klettern. Und ja, es hat was Meditatives, würde ich sagen. Ja, der Strand ist auch sehr schön.
Und der Ort ist ja auch so klein, ein bisschen touristisch, aber ich fand es ganz angenehm. Man konnte ja ein bisschen voll flanieren, da gab es ein paar nette Surferläden, konntest du so ein T-Shirt kaufen, war ganz schön. Da gab es so kleine Food Court, wo wir abends was gegessen haben, also das auch günstig war. Ne? Das war einfach ein chilliger
Ort. Gab es auch internationale Küche, ne? Ja. Ich meine, wir sind da irgendwie asiatisch essen gegangen, genau. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Ja, und wir haben dann hinterher bei irgendeiner Schwedin so Gebäck, hier diese Zimtrollen haben wir auch mal gekauft, das Kaffee oder so, weißt du?
Ja, also sehr international dort. Ja, das hat Spaß gemacht.
Von Tamarinde aus sind wir dann halt immer weiter die Küste runtergefahren. Da haben wir übrigens dann auch unseren Mietwagen entgegengenommen und sind ab da dann mit dem Mietwagen selber gefahren.
Genau.
Und dann ging es nach Samara. Das ist so ein,
ja, so ein total uriger, kleiner, ganz versteckter Ort. Und da hatten wir eine Unterkunft in so, ja, wie so einer kleinen Hütte. In so einem Mini, ich hätte fast Resort gesagt, aber das trifft es nicht. Also 5 Hüttchen oder so waren da mit so einem Mini-Pool, der war so 3x2 Meter oder so. Den Jungs hat es gereicht, um da Arschbombe reinzumachen. Und das Beste war, es war wirklich direkt am Strand. Also mitten im Regenwald, aber direkt am Strand. Und man muss da ein bisschen aufpassen, vor allem mit kleineren Kindern, weil die Wellen da sehr, sehr hoch sind. Also man kann da jetzt nicht irgendwie schwimmen oder weit reingehen, aber es macht Spaß, so ein Stück mit den Beinen ins Wasser zu gehen. Dann kommen die Wellen mit dieser riesen Brandung und das ist einfach unheimlich schön dort.
Ja, man konnte sich also Bodyboards ausleihen, da so ein bisschen die Wellen reiten, ne, quasi mit Kindern. Und was ich auch ganz cool fand, das ist halt ein dunkler Sandstrand, ne? Also so vulkanisches Gestein so, und das war eine schöne Bucht und dann konntest du immer zu Fuß in den Ort gehen und Samara war halt auch, ja, das war eigentlich ein Dorf oder so, ne, mit kleinen Mädchen.
Mit so Obstständen.
Ne? Aber so auch wieder so unheimlich entspannt, so ein bisschen alternativ, ne, also jetzt kein Halligalli-Ort, aber.
Nee, dafür war es auch zu abgelegen.
Ja, wobei,
ne?
Es gab ja schon so Strandbars und so, aber es war halt so einfach so mega relaxed alles, ne, und das fand ich total angenehm.
Und so eine ganz langgezogene Bucht, ich weiß noch, ich bin da einmal laufen gegangen, die ganze Bucht entlang, und da war fast niemand, ne? Ich bin da fast niemandem begegnet. Also da hat man wirklich seine Ruhe und kann total entspannen und abschalten. Das war toll dort.
Und warum das auch noch so in Erinnerung geblieben ist, ist, weil wir dort eine Delfintour unternommen hatten. Und da wurden wir morgens abgeholt von so einem Anbieter, der hat uns dann zum Boot gebracht. Sind wir eingestiegen, dann sind wir losgefahren, wollten eigentlich Delfine beobachten. Und kaum waren wir auf dem Wasser, tauchte neben uns ein Buckelwal mit seinem Kalb auf. Ne? Ja. Und das war, wir dachten, wir wollten noch Delfine gucken, jetzt ist da ein Wal. Also, wie genial ist das denn?
Ja.
Und wir waren wirklich, das war eine totale Überraschung. Und dann ist er irgendwann verschwunden. Ja? Und dann haben wir stundenlang Delfine gesucht. Die haben sich gar nicht gezeigt. Aber das Highlight war direkt am Anfang dieser Wal mit seinem Kalb. Und später haben wir dann auch Delfine gesehen. Ne? Das war toll. Das ist einfach ein ganz, ganz tolles Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Eine Delfintour. Es ist so toll, wenn man mit dem Boot lang fährt und links und rechts springen die Delfine aus dem Wasser und begleiten ein Stück. Das ist also wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Das muss man einfach mal gemacht haben.
Ja, und das ist auch wieder sowas, wo man nicht aufs Geld gucken sollte, sondern einfach denken sollte, okay, es kostet einiges. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel. Aber macht es einfach. Es lohnt sich.
Ja, das muss man leider so oft sagen in Costa Rica, ne?
Also. Ja, also spart vorher ein bisschen.
Ja, genau.
Ja, wir sind dann noch weiter in den Süden gefahren, nach Santa Teresa. Das ist so ein Surfer-Spot, auch internationaler Surfer-Spot, wo zum Beispiel ganz viele Israelis und auch aus ganz vielen anderen Ländern sich niedergelassen haben. Ist so eine ganz besondere Atmosphäre, so eine lässige Surfer-Atmosphäre. Und auch da kann man sich wirklich gut gehen lassen. Kann man einen Surfkurs machen, das haben wir zum Beispiel mal einen Tag gemacht. Kann sehr lecker essen gehen und man hat noch so ein kleines Örtchen, Montezuma, wo man mal einen kleinen Ausflug machen kann und so durch die Straßen schlendern kann. Da sind überall so Stände, wo man sich Schmuck, was auch immer, kleine Andenken kaufen kann. Also das ist auch sehr, sehr schön und entspannt dort.
Ja, Santa Teresa an sich ist ja gar kein richtiger Ort, sondern es ist eigentlich ein Küstenabschnitt. Ne? Und das spielt sich alles an dieser Küstenstraße ab. Da gibt's dann mal so ein paar Hütten, dann ist man wieder ein bisschen waldiger und dann kommen wieder ein paar Hütten und dann ist immer vorne der Strand und zwischendurch gibt's die Unterkünfte. Also auch wieder ein sehr, sehr entspannter Ort. Und dann ging's wieder Richtung Tourismus, ne? Mhm. Massentourismus in Anführungsstrichen. Mhm. Nein, das ist übertrieben. Da sind wir von einer Halbinsel wieder rübergefahren und sind weiter Richtung Süden gefahren zum Manuel Antonio Nationalpark. Und das ist so der bekannteste, berühmteste Nationalpark. Zeitgleich auch einer der kleinsten. Mhm. Aber da ist halt auf einer unheimlich kleinen Fläche unheimlich viel geboten an Tieren.
Ja.
Und das war ganz toll, weil da gehst du halt rein und hast immer einen Guide dabei, weil ohne den Guide wirst du die Tiere meistens gar nicht sehen. Ne? Mhm. Und da hatten wir unseren eigenen Guide, sind dann mit der Familie und dem Guide losgezogen in diesen Nationalpark.
Ja, und er hatte auch irgendwie ein Fernrohr dabei und hat einem Dinge gezeigt, die man sonst gar nicht entdeckt hätte. Das war schon cool.
Ja, dieses, da hat er gesagt, guck mal da hinten in den Baum. Und dann hat er, wo denn, was denn? Und dann zeigt er auf einen Baum. Und dann hat er dann dieses Fernrohr geholt. Und dann sah man dann irgendwo in der Astgabel in 20 Meter Höhe, irgendwo saß da so ein kleiner Frosch, der mal gerade 5 Zentimeter groß war. Ich dachte, wie hast du den denn mit dem bloßen Auge gesehen?
Wahnsinn.
Und sowas hat er halt immer rausgeholt.
Hätte man sonst nie entdeckt.
Ja. Natürlich gab es dann auch größere Tiere, also ein Reh haben wir gesehen, Faultiere hingen oben im Baum. Dann gab es am Strand viele dieser kleinen Äffchen, diese frechen Äffchen und Waschbären, die die Touristen gerne bestehlen wollten. Dann haben da immer so Sachen geklaut. Also das war wirklich wie so ein offener Zoo. Ne? Also man ging da rein und war im Gehege drin, weil überall rannten halt nicht nur die Gäste und Besucher, sondern auch die Tiere rum. Es war irgendwie eine ganz witzige Atmosphäre. Und ich fand es aber, auch wenn es so ein Touri-Hotspot ist, fand ich es okay, weil
es verläuft sich ja auch irgendwie, ne? Also lasst euch nicht abschrecken, wenn da beim Eingang irgendwie 20 Touri-Gruppen stehen. Wenn man dann drin ist, verläuft sich das total, dann kriegt man das nicht mehr mit.
Ja, und man weiß ja, dass was einen erwartet. Also du fährst jetzt nicht nach Manuel Antonio, wenn du Ruhe haben willst, sondern du weißt ja schon, da ist ein bisschen was los. Mhm. Das ist aber völlig okay, ist ein Kontrastprogramm. Du kannst auch schnell wieder weiterreisen und dann hast du wieder eine Ruhe oder wie wir eine Canopy-Tour unternehmen und das war auch ziemlich cool.
Ja, wobei ich bis heute bereue, dass wir leider nicht alles machen konnten, weil unsere Jungs noch ein bisschen klein waren und so ein bisschen Schiss hatten vor der Höhe. Also da gab's schon richtig geile Ziplines, wo man so über die Baumwipfel in, ich weiß gar nicht, wie viel Kilometern darüber saust. Und ich hätte es auch total gerne gemacht. Wir haben es dann so abgestimmt, dass du es machst. Und ich habe dann hinterher noch diese Tarzan-Schaukel oder was das war gemacht. Aber es war so ein bisschen, das war echt schade. Ne? Und hinterher haben die Jungs auch gesagt, oh Mist, hätten wir uns das mal getraut. Aber irgendwie wollten sie da nicht in dem Moment.
Ja, vor allem aus heutiger Sicht. Ne? Weil es war wirklich, ich glaube, es waren mehrere hundert Meter bis einem Kilometer. Und dann fährst du da lang über oder zwischen den Bäumen durch. Geil. Dann sitzen da irgendwie so Brüllaffen, an denen du vorbeifährst. Ach, es war einfach einmalig und macht halt mega viel Spaß.
Ja.
Und diese Höhenangst, die man vielleicht haben könnte, die fällt einem gar nicht auf, weil man ja gar nicht den Boden sieht, weil dazwischen immer Bäume und Äste sind. Also nimmst gar nicht wahr.
Ja, und weil es auch so schnell geht.
Genau.
Ne?
Es war gar nicht so schnell. Also du kannst es schon genießen, ne? Mhm. Aber du siehst gar nicht, wie hoch du gerade bist, weil halt überall Blätter sind. Ne?
Von das war bei dieser Tarzan-Schaukel schlimmer, ne?
Ja.
Weil da musste man da hochklettern und dann wirklich aktiv diesen Schritt von dieser Plattform runtergehen und dann da so lang schwingen. Und ich weiß gar nicht, wie viele Meter war das hoch? Vielleicht 8 oder so? Also es war jetzt nicht super hoch, aber trotzdem musste man sich echt überwinden. Ne?
Also in meiner Erinnerung waren es 25 Meter, das klingt sehr, sehr hoch, 25 Meter. Vielleicht waren es 10 Meter oder so.
Und von oben sieht es ja immer noch höher aus als von unten.
Ja,
aber
genau.
Gut. Ja, nächstes Mal, wenn wir da hinfahren, machen wir das alles.
Ja, und dann sind wir weitergereist und da wurde es dann wieder deutlich ruhiger. Wir sind in den Süden gefahren, kurz vor der Grenze zu Panama. Und dort gibt es den Corcovado Nationalpark. Und das ist halt ein Naturerlebnis, unglaublich.
Wenn ihr so Bilder im Kopf habt von Costa Rica oder mal gesehen habt von so Traumstränden, dann ist das höchstwahrscheinlich der Corcovado Nationalpark. Also diese Wellen, dieser Sandstreifen und dann dieses Grün, also diese Farbkombination, dieses Grün von dem Regenwald und kein Mensch unterwegs, vielleicht mal jemand, der da mit dem Pferd lang reitet und sonst hat man das komplett für sich, dann ist das Corcovado und da muss man auf jeden Fall hin, das ist total toll.
Ja, vor allen Dingen geht der Strand halt, das ist so ein schwarzer Sandstrand, der geht halt einfach weiter und weiter und der ist unendlich. Also der geht bis zum Horizont und das ist einfach Wahnsinn. Du bist ganz, ganz alleine da. Es gibt auch Touren, Das heißt, du kannst halt in den Regenwald rein oder einmal durchgehen. Mhm. Da musst du aber schon advanced sein. Also ich weiß nicht, ob das für Familien so eine gute Idee ist.
Also wir haben uns jedenfalls dagegen entschieden, ne, mit Kindern.
Genau, weil du musst halt schon dann teilweise Flüsse überqueren. Dann kann es sein, dass da halt Krokodile gibt. Also es ist nicht ganz ohne Schlangen und so weiter. Also wir fanden es dann ganz gut, den Strand nur zu besichtigen. Da brauchten wir, das war nämlich besagter Strand, wo wir 40 Kilometer hingefahren sind von unserer Unterkunft und da 2 Stunden gebraucht haben für jeden Weg.
Ja, hat aber sich aber gelohnt.
Absolut. Also könnt ihr gerne mal bei uns auf dem Blog nachgucken oder auf Instagram.
Ja, da seht
diese
ihr die Bilder.
Bilder, das ist einfach der Inbegriff eines Traumstrands, auch wenn man nicht ins Wasser gehen konnte oder nicht so richtig.
Ja,
ne?
Also mit den Füßen, mit den Beinen, die Brandung ist da schon heftig. Also gerade wenn ihr kleine Kinder habt, nehmt sie an die Hand oder noch besser auf den Arm. Aber selbst wenn man nicht ins Wasser geht, schon allein das zu sehen und da mal lang zu laufen, dafür lohnt sich's.
Ja, und dann ging's wieder zurück. Das war unsere letzte große Station. Dann sind wir zurückgefahren über die Interamerikaner oder die Panamerikaner. Das ist diese große Straße, die halt wieder so einmal die ganze Küste von Süd-, Mittel-, Nordamerika lang geht. Mhm. Denn wir mussten ja wieder zurück nach San Jose, davon wieder zurück nach Deutschland geflogen sind. Und dann haben wir noch einen Zwischenstopp eingelegt in San Gerardo de Dotta. Das ist also mitten im Landesinneren, wo wir auch nochmal so ein bisschen wieder Regenwald, Nebelwald-Feeling hatten. Das war auch deutlich kühler, weißt du noch?
12 Grad oder so, es war richtig kalt.
Als wir nach einer Wanderung zurück in unsere Unterkunft gekommen sind, hatten die uns dann überall so Wärmeflaschen ins Bett gelegt.
Oh, das war toll. Ja, cool. Da haben wir uns total gefreut, weil das wirklich kalt war. Und das sah auch aus wie so in so einem nordischen Land. Ja. Ne? Das hätte jetzt auch irgendwo in einer kalten Ecke in Neuseeland oder auch in Norwegen oder so sein können. Das waren so dicke Holzhütten. Und da haben wir uns, ich glaube, alle zusammen ins Bett gekuschelt mit diesen Wärmflaschen, weil es einfach kühl war. Aber es war irgendwie ein cooler Abschluss.
Ja, war super. Ne?
Ja.
Ja, und dann ging es am nächsten Morgen zurück zum Flughafen. Und das war unsere Tour und ich glaube, das war genau richtig, dass wir es gemacht haben. Wir konnten die Zeit genießen und es war halt so, dass wir halt immer an jedem Ort immer mehrere Tage geblieben sind, sodass wir da auch wirklich vor Ort auch so ein bisschen runterkommen konnten. Und es war nicht nur Reisen, sondern auch zwischendurch ein bisschen Erholung und Urlaub. Und das in der Kombination war für uns genau das Richtige und können wir absolut empfehlen.
Ja. Ja, wollen wir zum Schluss vielleicht nochmal so ein paar praktische Tipps geben, denn auch da haben wir öfter mal wieder so ein paar Fragen bekommen, zum Beispiel, was können wir sagen zum Thema Kleidung, haben wir eben schon mal kurz erwähnt, willst du damit starten oder soll ich was sagen?
Ja, ich kann zumindest damit starten, dass es ja eher tropisch da ist, das heißt, es ist warm, also sollte man sich, wenn man an der Küste ist, auf jeden Fall kurze Hose, T-Shirt, Badeklamotten mitnehmen, das ist auf jeden Fall eine gute Sache, Turnschuhe, Flipflops, aber man will ja auch in der Regel das Landesinnere besuchen und da ist es schon ganz praktisch, mal was Langes dabei zu haben. Ne?
Ja, Wanderschuhe, wenn man wandern gehen will durch Regen- und Nebelwald, Regenkleidung, Ponchos kriegt man auch an jeder Ecke vor Ort, aber wir hatten so Regenjacken hatten wir uns mitgebracht und die haben es eigentlich auch getan, ne? Man braucht einfach Wechselklamotten, weil man öfter mal komplett durchnässt ist. Und das dauert dann manchmal ein bisschen, bis sie getrocknet sind. Also Regenklamotten sind ein Muss.
Also ich fand Wanderschuhe ganz praktisch, eben weil sie dir Halt gegeben haben, weil es manchmal so ein bisschen matschig sein kann. Aber
und rutschig auch, ne?
Für alle Fälle helfen die auch, weil die ja auch knöchelhoch sind, auch eventuell gegen Schlangen, falls mal einer sich verirrt. Ne? Das ist schon ganz hilfreich. Und insgesamt hatten wir aber auch Klamotten dabei, die so mückenabweisend waren. Ne? Also das heißt so langärmelige, dünne Hemden oder lange Hosen, die einen mückenabweisenden Stoff hatten. Das war in der Konvention eigentlich ganz hilfreich. Ne?
Ja, Sprache, wie kann man sich dort verständigen? Auf Englisch, wenn man Spanisch kann, freuen sich natürlich auch, wenn man Spanisch spricht, aber mit Englisch kommt man auch überall weit.
Ich habe, bei mir war es wieder der Klassiker, ich spreche die auf Spanisch an, sie haben auf Englisch geantwortet, das passiert mir eigentlich immer, vielleicht muss ich an meiner Aussprache noch arbeiten.
Oder einfach direkt Englisch sprechen.
Ja, aber man will ja, wenn man Spanisch spricht, freut man sich doch, wenn man in einem spanischsprachigen Land auch die Sprache spricht. Und aber gut, das ist vielleicht auch ein Service-Gedanke, kennt man ja, dass die Leute einem
war nett gemeint.
Ne? Ja, Essen und Trinken.
Ja, haben wir eben ja schon mal so ein bisschen gesagt. Also was ihr auf jeden Fall ausprobieren solltet, sind diese einfachen Sodas. Setzt euch da einfach auf die Terrasse, bestellt ein Casado, also so ein Tagesgericht für ein umgerechnet paar Euro. Das ist super. Es gibt natürlich auch andere Restaurants aller Art, Strandbars, Restaurants. Da findet ihr auf jeden Fall überall was und werdet bestimmt nicht verhungern.
Ja, Kinder, hatten wir dabei als Familie. Muss sagen, das ist ein gutes Reiseland für Kinder, denn die Costa Ricaner, die sogenannten Ticos, sind kinderfreundlich.
Sehr kinderfreundlich. Also wir hatten nirgends den Eindruck, dass die Kinder irgendwie stören oder dass es schwierig ist mit Kindern. Also sehr kinderfreundlich und es gibt auch viele, die mit Kindern reisen.
Ja, auch die Angebote sind auch immer auf Kinder ausgelegt. Also es gibt dann, wenn du mit dem Auto irgendwie unterwegs bist, gibt es noch einen Kindersitz oder eine Schwimmweste oder was weiß ich, auch für Kinder. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Mhm. Auch die Hygienestandards sind sehr hoch, ne? Also sanitäre Anlagen etc., also das war auch mit Kindern alles kein Problem, alles sauber und gut. Also wir haben uns da wohlgefühlt und keine großen Probleme gesehen. Und übrigens auch, sollte man mal krank werden, die Apotheker sind da sehr gut ausgebildet, sodass es manchmal gar nicht notwendig ist, einen Arzt zu besuchen, sondern in der Apotheke kann einem schon geholfen werden, wenn man mal vielleicht eine Erkältung hat, weil eine Klimaanlage zu stark eingestellt worden ist oder so, ne, dann können die Apotheker schon weiterhelfen. Das ist auch immer ganz gut und beruhigend zu wissen.
Ja. Wenn ihr kleinere Kinder dabei habt, Babynahrung und Babyausstattung findet ihr vor Ort. Ist wie alles in Costa Rica jetzt nicht super günstig, aber es gibt es. Das Angebot ist auf jeden Fall ausreichend. Und wenn ihr einen Kinderwagen mit habt, müsst ihr halt gucken, wäre ganz praktisch, auch eine Kinderkraxe mitzubringen. Denn wenn ihr wandern gehen wollt in den Regenwald, in den Nebelwald, dann ist es natürlich schwierig, da irgendwie so einen Buggy oder einen Kinderwagen zu schieben. Also eine Kraxe wäre da schon sehr praktisch.
Genau. Das Thema Geld, ne? Also die Währung in Costa Rica, hast du eben gesagt, ist der Colón. Das sind übrigens sehr, sehr schöne Geldscheine mit schönen Tiermotiven drauf. Man kann aber auch allgemein immer ganz entspannt mit US-Dollar zahlen und natürlich auch mit EC oder Kreditkarte. Das ist eigentlich alles kein Problem. Mhm. Man kann auch überall an den Bankautomaten Geld abheben. Es ist aber auch tatsächlich immer ratsam, ein bisschen Kleingeld dabei zu haben, weil wenn man in einfachen Sodas, in diesen kleinen Restaurants ist, da kann man dann nicht mit Karte zahlen, da muss man halt dann bar zahlen. Ja. Ne?
Ja, das war's, was wir euch nochmal so als praktische Tipps mit auf den Weg geben wollten.
Costa Rica
wenn ihr, wenn ihr Bilder dazu sehen wollt, dann geht auf unseren Blog. Da ist unsere Rundreise nochmal genau beschrieben. Also einmal insgesamt, aber auch die eigenen Stationen. Und da findet ihr sehr viele schöne Fotos, wo ihr wahrscheinlich sofort losfahren wollt, wenn ihr die seht.
Ja, ich würde auch am liebsten wieder losfahren.
Ja,
also vielleicht habt ihr ja Lust, auch mal nach Costa Rica aufzubrechen. Freut euch drauf, es macht total Spaß. Auch diese Vorbereitung und in dem Sinne, ja, danken wir für die Aufmerksamkeit. Pura Vida und viel Spaß beim Träumen nach Costa Rica.
Genau. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Jo, tschüss.
Tschüss.